Neugier genügt.
Mit Sabine Brandy und ich, Sie haben das möglicherweise auch schon mal getan, ich habe mal einen Kredit aufgenommen. Allerdings ist mir beim Blick auf die Rückzahlungsraten immer leicht schlecht geworden. Das sind ja fast nur Zinsen und kaum Tilgung am Anfang. Sowas trübt den Blick in die Zukunft natürlich. Andererseits, auf meinem Sparbuch liebe ich den jährlichen Eintrag eines winzigen, aber sicheren Zuwachses. Geld wird mehr, wenn man es nur in Ruhe liegen lässt. Das ist die schöne Seite der Verzinsung. Und wann könnte man die besser preisen als heute am Weltspartag? Oder möchte da jemand widersprechen?
Ja, ich würde da gerne widersprechen. Ich würde die Frage stellen, warum heißt der Weltspartag nicht auch gleichzeitig Weltschuldentag?
Und da hat er sich eingemischt. Willkommen in der WDR 5 Redezeit, Professor Bernd Senf, Wirtschaftswissenschaftler aus Berlin und im Moment ein gefragter Welterklärer, weil die Finanzkrise unser Vertrauen ins Geldgeschäft so erschüttert hat. Das war gar nicht immer so, dass die Journalisten Ihnen die Bude eingerannt haben, ne?
Das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt seit vielen Jahren, ja auch einigen Jahrzehnten, versucht, auf die grundlegende Problematik des bestehenden Geldsystems hinzuweisen, also in meinen Lehrveranstaltungen, in meinen Veröffentlichungen. Und das ist nicht immer auf ungeteiltes Interesse und schon gar nicht auf Zustimmung gestoßen, auch im Kollegenkreis. War es nicht leicht, diese Gedanken in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ja.
Und das hat sich deutlich verändert jetzt, also mit Zuspitzung der Weltfinanzkrise. Da bin ich, obwohl ich also meine Professur beendet habe und in den sogenannten Ruhestand getreten bin.
Geht's jetzt erst richtig los?
Geht's jetzt erst richtig los. Ich bin fast nur noch auf Tournee, also für Vorträge, Seminare, Diskussionen. Es sind viele Anfragen für Interviews und Ähnliches, schriftlich, Rundfunk, zum Teil Fernsehen. Das ist erstaunlich.
Was ist denn der Nebel um das Geld oder was sind die blinden Flecken der Ökonomie, um Nummer zwei Ihrer Buchtitel zu nennen, die Sie geschrieben haben? Sie haben es gerade genannt, die grundlegenden Fehler des Geldsystems.
Das bestehende Geld ist scheinbar untrennbar verknüpft mit dem Zins. Das ist auf der einen Seite der Sparzins oder Zins für Geldanlagen. Das ist auf der anderen Seite der Zins, der für Kredite aufzubringen ist. Und daran haben sich eigentlich auch alle gewöhnt. Das muss wohl so sein, das wird fast hingenommen wie eine Naturgegebenheit. Aber bei näherer Betrachtung beinhaltet genau diese Verknüpfung von Geld und Zins über die Dauer von mehreren Jahrzehnten enorme Probleme. Es treibt immer mehr Krisen und Spannungen hervor, die sich dann zunehmend krisenhaft entladen müssen.
Ja, da sollten wir vielleicht gleich mal in die Einzelheiten gucken. Sie rütteln natürlich an einem Grundpfeiler des Geldgebäudes, wenn Sie die wundersame Vermehrung des Zinses anprangern. Was haben Sie dagegen?
Ich will einfach nur aufzeigen, welche Entwicklungstendenzen darin angelegt sind. Mhm. Und aus der Perspektive der Geldanleger erscheint das zunächst mal als etwas sehr Positives, wenn das Geld wächst und wächst und wächst über den Zins und wenn man die Zinserträge, die jährlichen, nicht entnimmt, sondern auch noch auf die Geldanlage draufpackt, dann kommt ja der sogenannte Zinseszins zum Tragen und der entfaltet eine Dynamik, die man exponentielles Wachstum nennt. Und das ist ein Wachstum, was sich immer weiter beschleunigt. Wie gesagt, für die Geldanleger ist das scheinbar eine feine Sache. Allerdings ist ja doch zu fragen, woher das überhaupt kommt, wie das möglich ist. Und wenn man da ein Stückchen weiter fragt, das Geld, was angelegt wird, zum Beispiel bei Banken, kann ja die Grundlage sein für Kreditausleihungen der Banken an zum Beispiel Unternehmen, an Haushalte, an den Staat oder alles zusammen nochmal im Ausland. Das wäre dann Auslandsverschuldung oder Kreditvergabe an das Ausland. Das heißt, am Ende dieser Kette muss es Schulden und Schuldner geben. Und das ist etwas, was vielfach überhaupt nicht bewusst ist.
Das was heißt, jetzt in dieser Situation aber sehr bewusst geworden ist, durch die Finanzkrise, ist es ja eben auch eine Schuldenkrise geworden.
Ja,
Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, Bernd Senf, was ich verstanden habe. Sie sagen, durch die Verzinsung wächst die Geldmenge und wächst und wächst und wächst. Und gleichzeitig wächst aber auch die dunkle Seite des Zinses, nämlich die Schuldenlast.
Ja, es wächst nicht die Geldmenge. Das ist ja das, was dann jährlich umläuft, so und so oft, und Grundlage der Nachfrage nach Sozialprodukt wird, sondern es wächst das Geldvermögen. Mhm. Und das ist das, was sich über Jahre und Jahrzehnte anhäuft.
Was ist der Unterschied zwischen Menge und Vermögen?
Das eine ist eine sogenannte Strömungsgröße und das andere ist eine Bestandsgröße, die sich über längeren Zeitraum dann aufsummiert und anhäuft. Die Geldmenge ist pro Jahr wesentlich geringer als die Summe der Geldvermögen.
Geldmenge ist Bestand und strömen tut das Vermögen?
Nein, umgekehrt.
Aha, ja. Schade. Das hätte man sich besser merken können.
Ja.
Aber was heißt es, Bernd Senf, wenn Sie sagen, die Zinsen polarisieren?
Wenn mit dem Wachstum, mit dem exponentiellen Wachstum der Geldvermögen spiegelbildlich auch die Schulden oder die Verschuldung wachsen muss, dann bringt das ja jährlich auch wachsende Zinslasten mit sich und die müssen aufgebracht werden, die müssen erwirtschaftet werden. Und die sind, wenn wir mal von einem konstant bleibenden Zinssatz über längere Zeiträume ausgehen, sind auch diese aufzubringenden jährlichen Zinslasten exponentiell wachsend.
Was heißt eigentlich exponentiell?
Ja, das ist eine Formel, diese Zinseszinsformel.
Aha.
Meinetwegen bei 5% gibt es eine Formel, was wird aus einem Euro? Und da wäre aufzuschreiben 1,05, also sozusagen 1 Euro und 5 Cent.
Hm.
Und dann kommt in den Exponenten, also eine hochgestellte Zahl, das ist aus der Mathematik etwas,
ja,
kommt die Laufzeit dieses Kredites oder der Verschuldung. Und weil das die mathematische Formel des Zinseszinses ist, spricht man dort von exponentiellem Wachstum, was sich übrigens auch in anderen Zusammenhängen findet. Nur überall, wo es sich sonst findet, jedenfalls auf Dauer, ist es zerstörerisch und wird auch als solches dann erkannt. Ich nenne ein Beispiel, das ist das exponentielle Wachstum eines Tumors im menschlichen Organismus. Und der ist auf Dauer lebensbedrohlich.
Und Sie versuchen nachzuweisen, dass der Zins für das Geldgeschäft genauso bedrohlich ist?
Ja, ich spreche seit längerem vom Zins als dem Krebs des sozialen Organismus. Also wenn man eine Wirtschaft als einen lebenden Organismus betrachtet, und das kann man in vieler Hinsicht, dann ist der ja nicht unbegrenzt wachstumsfähig. Also meinetwegen in der Bundesrepublik gab es in den 50er und 60er Jahren relativ hohe Wachstumsraten aus bestimmten Gründen. Aber das musste sich abschwächen. Und wenn dann aber ein Teil, in dem Fall also die jährlich aufzubringende Verzinsung und Zinslast, wenn die weiter über die Jahrzehnte exponentiell wächst, dann beansprucht sie einen immer größeren Teil des jährlich erwirtschafteten Sozialproduktes. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das ist ein krebsartiger Prozess.
Das heißt, irgendwann haben wir nur noch Schulden, oder wie soll ich mir den Worst Case vorstellen?
Ja, wir haben ja jetzt schon unglaubliche Summen von Schulden, zum Beispiel auch das Thema Staatsverschuldung. Alle Regierungen übrigens, also von den 60er Jahren an, die haben sich immer wieder vorgenommen, dass sie die Staatsschulden begrenzen wollen. Und tatsächlich war es immer so, dass die Staatsschulden immer weiter gewachsen sind, also bis in die jüngste Zeit. Ich erinnere daran, dass noch vor einem reichlichen Jahr die damalige Regierung sich ja vorgenommen hatte, bis 2011 die sogenannte Netto-Neuverschuldung des Staates auf Null zurückzufahren. Das heißt übrigens nicht die Schulden auf Null zurückzufahren, sondern diesen gigantischen Schuldenberg nur nicht weiter anwachsen zu lassen. Das hatte man sich vorgenommen. Und dann kam die Weltfinanzkrise und wir wissen alle, dass die Entwicklung massiv in die andere Richtung gegangen ist. Das heißt also, es hat eine Netto-Neuverschuldung des Staates gegeben, wie es vorher überhaupt noch nicht der Fall gewesen war. Und ich will das gar nicht jetzt den einzelnen Politikern unbedingt vorwerfen, sondern es ist systembedingt. Wenn die Geldvermögen auf der einen Seite wachsen sollen, dann müssen die Schulden auf der anderen Seite wachsen. Und dann ist nur die Frage, welche Gruppen sind dann diejenigen, die sich verschulden? und weiter verschulden können. Und bei den Haushalten zum Beispiel, bei den privaten Haushalten, stößt das ja irgendwann mal auf Verschuldungsgrenzen. Mhm. Wie in den USA, dann, obwohl man versucht hat, denen immer mehr Kredite aufzuschwätzen, aufzudrängen, ohne zu prüfen, ob die überhaupt in der Lage sein können, die jemals zurückzuzahlen. Das heißt, dort ist dann ja auch eine Begrenzung eingetreten in der Verschuldungsfähigkeit und Willigkeit der Haushalte.
Ja.
Dann bleiben die Unternehmen, die privaten Unternehmen als mögliche Schuldner. Das geht eine ganze Weile lang gut. Also wenn investiert wird und dafür Kredite erforderlich sind und die Konjunktur läuft und boomt, dann können diese damit einhergehenden Zinslasten auch aufgebracht und erwirtschaftet werden. Aber wenn man es gesamtwirtschaftlich betrachtet, geht das auf Dauer nicht. Denn das würde ja heißen, dass das Sozialprodukt ebenfalls auf Dauer und im Durchschnitt exponentiell wachsen müsste.
Ja.
Und das ist in einer Welt begrenzter Ressourcen und begrenzter Absatzmärkte schlicht und einfach unmöglich. Ich nenne vielleicht mal nur eine Zahlenfolge für ein Beispiel. Angenommen, es sind 5% Zinsen. Wir betrachten es vielleicht mal aus der Perspektive der Sparer,
ja,
der Geldanleger. Dann wird ungefähr in 15 Jahren, also etwas weniger als 15 Jahren, wird aus einem Euro werden 2 Euro. In den nächsten 15 Jahren werden aus 2 Euro 4 Euro. In den darauffolgenden 15 Jahren werden aus 4 Euro 8 Euro. Und in den weiter darauf folgenden 15 Jahren, das wären jetzt also 60 Jahre, wäre das schon aus einem Euro wären 16 Euro geworden. Und das kann man jetzt so weiter sich denken.
Das klingt doch klasse für den Sparer.
Ja, eben, für den Sparer klingt das klasse, aber für die Schuldner nimmt das eine Dynamik an, die dazu führt, dass immer mehr Schuldner unter der wachsenden Schuldenlast zusammenbrechen müssen.
Nun haben wir es ja erlebt, dass das Wort Schulden so eine so große Gefahr ausgestrahlt hat, dass man Schulden erlassen hat. Zum Beispiel bei den sogenannten Entwicklungsländern. Da hieß es irgendwann, ihr braucht eure Schulden nicht zurückzuzahlen. Ist das nicht eine Möglichkeit, die man auch woanders anwenden kann, wenn Sie sagen, die Schulden werden zu groß, dass man die einfach erlässt?
Auf irgendeine Art müssen die Forderungen gegenüber den Schuldnern sich entwerten oder erlassen werden. Es ist auf Dauer undenkbar, dass die Gläubiger, das sind es ja dann, dass die Gläubiger ihre Forderungen eintreiben, wenn die Schuldner auf Grenzen stoßen.
Ja.
Und dann gibt es für den Ernstfall, dass also die im Vertrag vereinbarte Tilgung und Verzinsung nicht erfüllt wird von den Schuldnern. Da gibt es ja noch eine Sicherheit. Das sind die sogenannten dinglichen Sicherheiten für Kredite. Also etwa bei den Häuslebauern in den USA, bei den Immobilienkrediten.
Klar, das haben wir hier an dieser Stelle beziehungsweise in dieser Sendung auch schon erklärt, wie da die Sicherheiten manchmal nicht vorhanden gewesen oder eben überschätzt gewesen sind. Sie sind noch so in der realen Welt, Professor Bernd Senf. Sie erzählen uns noch was von kleinen Prozenten von einem Euro und von einem Häusle als Sicherheit. Das, was uns Geldverbraucher und Geldbenutzer im Moment ja so atemlos und sprachlos macht, ist die das Volumen, wo auf internationalem Gebiet riesige Geldströme um den Globus zischen, um eben genau das, was Sie kritisieren, den Zins mitzunehmen. Das ist ja eine ganz andere Dimension, ne?
Ja, natürlich, mein Beispiel vorhin war mit einem Euro, den sich dann auf 16 Euro auftürmt.
Ja.
Aber setzen wir da mal 1 Milliarde, dann hört sich das schon anders an. Ja, die Bundesrepublik besteht ungefähr 60 Jahre. Und das heißt also, die Geldvermögen, und zwar in Milliardenbeträgen und Billionenbeträgen, die sind um das 16-fache in dieser Zeit gewachsen. Und so kann das Sozialprodukt nicht wachsen. Und deswegen muss es auch auf Unternehmensseite dann dazu kommen, dass mehr und mehr Unternehmen ihren Schuldendienst nicht mehr bedienen können. Und auch da kann man dann wieder fragen, ja, haben die denn nicht genügend dingliche Sicherheiten für die Gläubiger dann vorzuweisen? Aber das, wenn man es gesamtwirtschaftlich und auf lange Sicht betrachtet, würde erfordern, die dinglichen Sicherheiten müssten auch exponentiell wachsen. Und das ist wiederum ein Ding der Unmöglichkeit.
Das ist einsehbar, das sehen wir. Sie haben eben ein gefährliches Wort benutzt, Professor Bernd Senf. Sie haben gesagt, unvermeidliche Entwertungsprozesse. Und Das ist ja etwas, wo alle Angst vor haben. Plötzlich ist es nichts mehr wert. Wie würden Sie gegensteuern solchen unvermeidlichen Entwertungsprozessen?
Ja, meine Erkenntnis ist die, wenn das tief verankert ist in der Struktur und Dynamik des bestehenden Geldsystems, dann braucht es auch grundlegende Veränderungen. Ich spreche von not-wendigen Veränderungen. Mhm. Also um die Not zu wenden, die sonst ohne Änderungen sich immer weiter zuspitzen wird. Und dann wäre zu fragen, kann denn so eine Dynamik, etwa wie die des Zinseszinses, kann die denn rausgenommen werden aus dem Geldsystem?
Ja, kann die?
Es gibt Überlegungen dazu und schon seit langer Zeit, aber die sind nicht groß ernst genommen worden. Das sind Außenseitermeinungen geblieben. Ich habe die Erkenntnis oder vertrete die These, ja, es gibt Alternativen dazu.
Da haben Sie jetzt gerade angerührt, dass Sie auf den Schultern von anderen Männern und Forschern stehen, die schon vor Ihnen in diese Richtung gedacht haben. Zum Beispiel Silvio Gesell, habe ich gelernt, hat um die Jahrhundertwende was gesagt.
Ja.
Wie hören wir denn jetzt von Bernd Senf 2009? Wie könnte man diese Zinsexplosion stoppen? Haben Sie da eine Idee?
Ich will das vielleicht erst nochmal erläutern, auch nochmal auf diese internationalen Finanzmärkte, die Sie vorhin angesprochen haben, nochmal zurückkommen. Wenn die Realwirtschaft gar nicht so wachsen kann, wie es vom Zins gefordert wird, dann sinken ja die Renditen in diesem Bereich, also die Durchschnittsrenditen. Und das würde dann auch das Zinsniveau drücken, also die Banken könnten für Kredite in der Realwirtschaft gar nicht mehr solche Zinsen fordern. Das ist aber aus der Sicht der Geldanleger, die ihr Geldvermögen vermehren wollen, dann unattraktiv. Und dann haben sie im bestehenden Geldsystem die Möglichkeit, das Geld einfach dem Wirtschaftskreislauf gegenüber oder der Realwirtschaft gegenüber zu verweigern. Das kann verschiedene Formen annehmen. Der Begriff Horten, der in diesem Zusammenhang verwendet wird, der weckt bei den meisten die Assoziation, dass man das dann unter die Matratze steckt oder in den Kleiderschrank oder in den Tresor und so weiter. Aber es ist in viel umfassenderem Sinn gemeint. Dieses Geld, was in der Realwirtschaft keine hinreichend attraktiven Zinsen oder Renditen mehr erwirtschaftet, das begnügt sich dann nicht einfach damit, sondern das sucht sich andere Sphären. Und dann strömt dieses Geld ab in die spekulative Sphäre an den internationalen Finanzmärkten. Und dort sind ja in den letzten Jahrzehnten, also im Zuge des Neoliberalismus, so ungefähr alle traditionellen Beschränkungen und Schranken für Kapitalverkehr, eben auch für spekulativen Kapitalverkehr, völlig niedergewalzt worden. Das heißt, diese Schutzmembrane, die einzelne Länder noch mehr oder weniger in Bezug auf solche Ströme um sich errichtet hatten, die existieren nicht mehr durch Neoliberalismus und Globalisierung.
Und das Spannende dabei, was Sie sagen, Bernd Senf, ist, das ist eben abgeflossen in eine Sphäre, wo es mit realem Warenverkehr und realem Geld gar nichts mehr zu tun hat, ne?
Es hat nur zu einem Bruchteil noch, also mit internationalen, realen Strömen von Waren, von Gütern und Dienstleistungen oder auch von realen Investitionen und deren Finanzierung zu tun. Der größte Teil, man schätzt so ungefähr 97-98% der Ströme, der Finanzströme um den Globus sind nur spekulativ bedingt.
Und jetzt kommen wir zu dem Kernsatz, Geld regiert die Welt, Bernd Senf. Wie wollen Sie denn diesen 97% Spekulationsmilliarden ein Zaumzeug anlegen, Zügel anlegen, die ausbremsen? Wie soll das gehen?
Ja, es wäre erstmal zu trennen zwischen den Krediten, die vergeben worden sind für die Finanzierung von Produktion und Investition in Realwirtschaft. Mhm. Die werden begrifflich auch zu trennen und auch in der Abwicklung zu trennen von den spekulativen Geldanlagen. Und diese Forderungen im spekulativen Bereich, also bis hin zu diesen Wetten und Finanzderivaten,
und Leerverkäufen,
Leerverkäufen, was es da alles gibt, die können nicht eingetreten betrieben werden. Die müssen entwertet werden. Das ist ein Spielcasino, das ist ein globales Wetten, das. Ja. Und im Spielcasino ist es auch klar. Dass
wollen Sie also Gebühren erfinden?
Nein, es ist im Grunde zu unterscheiden, also eine Art Mauer, auch begriffliche Trennung zu vollziehen zwischen Realwirtschaft und diesen spekulativen Sphären.
Ja.
Und diese Wetten sind zu entwerten. Wenn die eingetrieben würden, dann würde das Ausmaße annehmen, unter denen noch ungleich viel mehr Schuldner zusammenbrechen würden als ohnehin schon.
Mhm.
Und während auf der anderen Seite die Geschäfte in der Realwirtschaft, also die Kreditgeschäfte in der Realwirtschaft ja wichtig sind, und dort wäre also sozusagen sicherzustellen, dass diese Kreditgeschäfte tatsächlich auch weiter abgewickelt werden können.
Das heißt, Sie sagen, mit einer Trennung zwischen Realwirtschaft und dieser virtuellen Spekulationsgeschäftswelt würde auch der Zins sich anders anfühlen?
Es würde schon mal diese Spekulationsblasen sozusagen schrumpfen lassen und sie würden entwertet. Das wäre nur ein Teil des Geschehens. Ich will auf den Zins nochmal zurückkommen. Die Ideen von Silvio Gesell waren seinerzeit, dass diejenigen, die das Geld der Realwirtschaft entziehen.
Sie haben es gerade Horten genannt.
Mhm. Ja, und diesen Liquiditätsvorteil, wie es auch genannt wird, für sich nutzen, den Liquiditätsvorteil des Geldes. Die sollten das nicht einfach so machen können, weil das richtet ja gesamtwirtschaftlich Schaden an, sondern das sollte mit einer Gebühr belastet werden. Das wird zuweilen Umlaufsicherungsgebühr genannt oder auch Liquiditätsgebühr.
Ja.
Und wenn eine solche Gebühr erhoben würde, dann würde es unattraktiv, das Geld der Realwirtschaft zu entziehen. Das heißt also, die Idee ist, dass es dann, um dieser Gebühr auszuweichen, zunächst mal den Banken zur Verfügung gestellt würde und die könnten es dann auch zu niedrigeren Zinsen der Realwirtschaft zur Verfügung stellen. Das heißt, als Folge dieser Umlaufsicherungsgebühr würde ganz allgemein das Zinsniveau sinken.
Also eine Umlaufsicherungsgebühr, das bedeutet auf Deutsch, wer zu viel Geld dem Geldkreislauf vorenthält, der muss das mit einer Gebühr bezahlen. Ist das Zauberwort von der Tobin-Steuer auch eine Ihrer Bremsen, Bernd Senf?
Das wäre dann für diese internationalen Finanzströme. Das ist ein Teil davon. Die Frage ist, ob das nur sich bezieht auf die Finanzströme, also wo von einem Währungsraum in den anderen umgetauscht wird, oder ob das eine allgemeine Börsenumsatzsteuer auch innerhalb der jeweiligen Länder wäre.
Mhm.
Das wäre ein Bestandteil, aber es würde meiner Ansicht nach noch nicht tief genug greifen. Beides könnte zusammenwirken.
Und solche tiefgreifenden Veränderungen, Bernd Senf, wer müsste die eigentlich machen? Das heißt ja immer so, Geld regiert die Welt. Die Politiker, die allesamt Schuldner sind bei denjenigen, die ihnen Geld geliehen haben, haben die überhaupt noch die Macht, solche Regeln, solche Spielregeln zu verändern?
Ja, zunächst mal müsste das mehr und mehr in die öffentliche Diskussion kommen. Wie tief verankert diese sich zuspitzende Schuldenkrise ist. Und dann braucht es eine offene Diskussion über mögliche grundlegende Veränderungen. Und da sind die Politiker tatsächlich auch in der Verantwortung. Bisher können sie sagen, ja, wir haben ja hier von den Wirtschaftswissenschaftlern, also von den sogenannten Mainstream, in der Richtung gar keine Beratung bekommen. Das trifft auch im Großen und Ganzen zu. Also weder die Neoliberalen noch die Keynesianer, um nur mal zwei Richtungen zu nennen, haben wirklich diese grundlegende Problematik des Geldsystems angesprochen. Und deswegen können viele Politiker sagen, wir haben uns dann noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber die Zeiten sollten langsam vorbeigehen, weil mehr und mehr auch der Geldsystemkritiker jetzt in der Öffentlichkeit Gehör finden. Und das sollte auch langsam auf die Ebene der politischen Entscheidungsträger und der Entscheidungsträger in der Wirtschaft vordringen.
Mhm.
Und zu solchen Diskussionen wären etliche auch der Geldsystemkritiker oder Geldreformer, die ja nicht nur kritisieren, sondern die sagen, es gibt tragfähigere Grundlagen, Sie wären zu solchen Diskussionen ja auch durchaus bereit.
Ich habe gestern an Sie gedacht, als ich im Radio die neuesten Quartalzahlen der USA gehört habe, 3,5% Wachstum, und hatte so den Eindruck, da hat sich das System doch wieder selbst kuriert. Sagen Sie nein?
Ich sage nein, weil wenn man sich anguckt, wie diese Wachstumszahlen ermittelt werden, da stellen sich sehr viele Fragen. Das ist ein kurzfristiges Strohfeuer. Zum Beispiel auch dort gab es ja sowas wie Abwrackprämien. Das ist eine kurze Ankurbelung von Konsumausgaben, aber wenn die auslaufen, dann bricht es umso mehr wieder ein, die Nachfrage. Das steht uns ja auch noch bevor. Und im Übrigen müssen ja diese Staatsausgaben oder auch die ganzen Bankenrettungspakete in gigantischen Summen, die müssen ja finanziert werden. Das heißt also, der Staat ist dadurch immer tiefer noch entgegen allen vorherigen Absichtserklärungen in die Staatsschuld geraten. Und das treibt im Grunde darauf hin, dass auch diese Schulden langfristig irgendwann entwertet werden müssen auf die eine oder andere Art. Also das Stichwort, das ist im Grunde die Tendenz in Richtung Staatsbankrott. Eine andere Verlaufsmöglichkeit wäre eine Hyperinflation, wo ganz generell alle Schulden und alle Forderungen entwertet werden. Und so etwas Dramatisches hatten wir 1923 in Deutschland. Und das war im Grunde die Ouvertüre einer ganz schrecklichen Zeit. Ja, 29 dann die Weltwirtschaftskrise und dann trieb das in den Faschismus in Deutschland. Wenn man solche Zuspitzungen vermeiden will, dann gilt es früh genug, die tieferen Ursachen zu erkennen und auch die notwendigen grundlegenden Veränderungen einzuleiten.
Und die öffentliche Diskussion anzustoßen, wie Sie es gerade formuliert haben.
Ja.
Und da hat WDR 5 nun endlich seinen Senf dazugekriegt. Professor Bernd Senf, Wirtschaftswissenschaftler aus Berlin. Er misstraut ständig wachsenden Geldmengen und möchte den Zins, ja, nicht abschaffen, aber wenigstens niedrig halten. Wie das gehen könnte, hat er hier skizziert. Falls Sie später dazugekommen sind, die Redezeit gibt's auch als Podcast. Ich danke nach Berlin, Bernd Senf.
Ja, ich danke auch.